Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Recruiting Basics. Einfach, klar, praxisnah.
Mein Name ist Stefan Behrendt und ich bin der HR-Architekt mit Schwerpunkt Kommunikation und Führung.
Und mein Name ist Arthur Reich und ich brenne für Talent Acquisition und Employer Branding.
Er ist Global Head of Talent Acquisition bei BioNTech. Mit der Entwicklung eines Covid-19-Impfstoffes als erstes für den Einsatz am Menschen zugelassenes mRNA-basiertes Arzneimittel erlangte das Unternehmen eine hohe Sichtbarkeit und ist stark gewachsen. Bei BioNTech verantwortet er weltweit das Recruiting und Employer Branding. Zuvor arbeitete er in verschiedenen HR- und Global Business Services Rollen bei dem Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim und als Unternehmensberater bei Promerit. Herzlich willkommen, Sören Frickenschmidt.
Hallo zusammen zu einer neuen Folge. Hallo für einen ganz besonderen Gast, Sören Frickenschmidt. Wir freuen uns, dass du da bist. Auch hallo an dich, Stefan. Herzlich willkommen zusammen.
Hallo Arthur, hallo Stefan. Schön, dass ich dabei sein darf.
Moin zusammen. Ich freue mich auch auf die Episode Let's Get It Started. Arthur, hau raus.
Genau, wir haben heute auch ein super spannendes Thema mitgebracht. Und zwar, wie ist es eigentlich, wenn man Employer Branding aufbauen muss, aber die eigene Unternehmensmarke schon super stark bekannt ist auf dem Markt? Was kann man eigentlich schaffen, um dort Grundlagenschritte zu gehen, um sich einfach dort auch ein bisschen von abzugrenzen, wenn man es denn muss. Denn genau das wollen wir auch mit Sören heute besprechen. Und ich bin da ganz gespannt. Sören, du bist ja bei BioNTech und bist dort verantwortlich fürs globale Talent Acquisition und Employer Branding, wenn ich das korrekt formuliere. Und BioNTech hat ja den Luxus, recht bekannt zu sein, zumindest in Deutschland. Ja. Und meine Frage wäre einfach, wenn man so sichtbar ist als Unternehmen, was war denn dann deine Herausforderung beim Aufbau vielleicht oder beim Start Richtung einer glaubwürdigen Employer Branding Employer Brand, so sagt man es, glaube ich, richtig, natürlich. Und seid ihr überhaupt da schon angekommen? Wo stehst du gerade, was das angeht? Vielleicht mal so.
Also, zunächst mal ist das natürlich ein Vorteil, der mit Geld nicht zu bezahlen ist, wenn man so eine Sichtbarkeit hat, wie das Unternehmen BioNTech hat. Und das, ich schätze mich sehr glücklich und das machte die Aufgabe auch total spannend und interessant. Wir sind in der Tat noch auf der Reise, was unsere Employer Value Proposition, unsere Employer Brand angeht, weil wir seinerzeit bewusst gesagt haben, wir haben so einen hohen Rekrutierungsbedarf, als ich kam, dass wir uns entschieden haben, wir starten jetzt erstmal eher mit operativen Recruiting-Marketing-Themen, wo es darum geht, konkrete Positionen zu füllen und die richtigen Bewerber auf diese Positionen aufmerksam zu machen und nehmen uns bewusst die Zeit für den Aufbau von einer Employer-Brand, die es einfach braucht, weil eine Employer-Brand löst dir nicht das Problem, ich habe nächste Woche 100 Stellen zu besetzen, sondern die löst dir das Problem, wie besetze ich in 2 oder 3 Jahren Stellen und wie halte ich auch Mitarbeiter begeistert und interessiert für ein Unternehmen, aber der Wirkungszeitraum ist da einfach länger. Insofern haben wir uns vor 2 Jahren entschieden, wir gehen nicht den Lehrbuchweg zu sagen, wir brauchen erstmal die Arbeitgebermarke und die Positionierung und dann brechen wir das runter in Kampagnenformate, sondern umgekehrt, wir lösen erstmal unsere Probleme im Tagesgeschäft und nehmen uns die Zeit, die es braucht. Das heißt, wir sind im Moment noch in einem Employer Branding Projekt und entwickeln gerade unsere Positionierung, sowohl mit dem Blick, was begeistert die Mitarbeiter, die wir schon haben, aber auch, was könnte Mitarbeiter anlocken, die wir noch gewinnen wollen.
Das klingt nach einer spannenden Zeit, in der er steckt. Und ich glaube, auch da muss man sich einfach der Realität stellen. Als Unternehmen, aber auch als Verantwortlicher, dass es einen Lehrbuchweg gibt. Den gibt's immer. Es gibt immer irgendjemanden, der schreibt, so machst du es optimalerweise. Und dann gibt's eben doch nochmal die Realität. Ich habe jetzt rausgehört, ihr geht nicht den Lehrbuchweg. Welchen Weg seid ihr dann gegangen? Also der operative Druck, natürlich Stellen zu besetzen, die da sind, ist immer vorhanden, aber wie bist du einen Mittelweg gegangen?
Also eine Employer Brand, eine Arbeitgebermarke, da gibt es ja unterschiedliche Definitionen von den Begriffen. Für mich geht es am Ende darum, was sind die Dinge, wo wir stark sind als Arbeitgeber in Themen, die Mitarbeiter und Kandidaten interessieren und die uns auch abgrenzen von den Wettbewerbern, die es noch gibt auf dem Arbeitsmarkt. Und da sind wir dann schon wieder näher beim Lehrbuch in unserem Vorgehen. Am Anfang steht erstmal eine Analyse, das rauszuarbeiten durch verschiedene Analyseverfahren. Wo stehen wir denn in diesen drei Dingen und wo kriegen wir da eine Deckungsgleichheit hin? Jetzt sind wir ein naturwissenschaftlich geprägtes Unternehmen und sowieso sehr analysefreudig, aber ich glaube, wir haben uns da auf ein, sag ich mal, pragmatisches und gesundes Maß beschränkt, aber Employer Branding funktioniert ja nicht so, dass du dir hinstellst und formulierst, was wäre ich denn gern und was glaube ich, was Leute wollen, sondern du musst ja schon darauf aufbauen, was bin ich denn wirklich und was möchten denn auch Menschen tatsächlich und was bieten denn auch unsere Wettbewerber und wie können wir uns dagegen stark positionieren? Und das war jetzt auch die erste Phase und jetzt sind wir schon ein ganzes Stück weiter. Jetzt sind wir tatsächlich in dem Feinschliff von der Positionierung und jetzt kommt das Thema, was man, glaube ich, wenn man Employer Branding hört und wenn man Lust hat auf Employer Branding und sagt, ich möchte gerne eine Karriere im Employer Branding, das Themenfeld, was man ganz stark unterschätzt. Jetzt sind wir natürlich auch in der Phase von Stakeholder Management und Menschen dafür abholen und auch die. Ich kenne kein Employer Branding Projekt, wo das nicht ein ganz wesentlicher Bestandteil und ein wesentlicher Erfolgsfaktor war, dann das von der Analyse auch überzugehen in tragen das auch alle mit und geht das für jeden in die richtige Richtung. Und in der Phase des Prozesses sind wir gerade.
Das ist eine sehr spannende Phase und ich glaube, es gibt die Möglichkeit, die zu verkürzen, zu überspringen oder sonstiges, ist aber genau der falsche Weg, weil man dann eben irgendwas macht. Da drängt sich mir die Frage auf, wenn du es ein bisschen teilen kannst, also wie umfassend macht ihr das? Weil man kann ja irgendwie so ziemlich jeden beteiligen in einem Unternehmen. Vielleicht, wie findet man so eine Marke dann tatsächlich raus? Also wo man, wen fragt man da und an wen gilt es dann zu transportieren? Wer muss da quasi alles hinterstehen? Also
natürlich ja, idealerweise alle, aber wie in anderen Bereichen der Sozialforschung kann man ja auch da den Weg etwas abkürzen und überlegen, was sind denn relevante Zielgruppen, für die es uns besonders wichtig ist und wie kriegen wir da eine Abdeckung hin durch zum Beispiel Fokusgruppen, wo man sicherstellt, dass wir eine repräsentative Auswahl von Mitarbeitern drin haben. Und auf dieser Reise sind wir gerade unterwegs.
Und was ich mir auch vorstelle, wenn man eine Employer Brand auch aufbaut, ist ja, dass man durchaus analysiert, wo stehen wir, aber auch, wo wollen wir hin und wie nimmst du diesen Spannungsbogen wahr? Also einfach, manchmal ist man ja auf eine gewisse Art und Weise als Unternehmen, möchte sich aber doch auch in eine Richtung transformieren, was nicht unbedingt nur über die Employer Brand funktionieren kann, weil wir ja trotzdem einen Transformationsprozess, den man damit auch starten kann. Wie nimmst du wahr, wo steht so ein Unternehmen und wo wollt ihr hin? Ist da eine Reise, die jeder auch Bock drauf hat? Ich formuliere es mal so.
Ich glaube, es ist zumindest jedem klar, dass das keine Frage von Bock haben ist, sondern dass das durchaus auch eine Notwendigkeit ist. Und zum einen, der Partner, mit dem wir da zusammenarbeiten, der hat das ganz tief auch in seinem Ansatz der Markenentwicklung drin zu sagen, da steckt zum einen eine Beschreibung des Ist drin, da steckt zum anderen aber auch ein Formulieren von der Ambition drin und beides bildet die Basis für eine gute Arbeitgebermarke. Insofern ist das methodisch ganz stark drin. Ansonsten ist es ja auch so, da wo wir als Unternehmen stehen, ist es ja klar, dass auch wir auf einer Reise und einem Veränderungsprozess sind, wenn man sich anschaut, wo war BioNTech 2018, 19, wo war BioNTech 2020, 21 und wo ist BioNTech jetzt und wo will BioNTech auch hin? Wir haben ja die hohe Sichtbarkeit, von der du vorhin sprachst, mit einem Covid-Vakzin erreicht. Die Produkte, die bei uns im Moment in der Pipeline besonders nah an einer hoffentlichen Marktreife und Marktzulassung sind, das sind aber Onkologieprodukte. Insofern verändern wir uns ja auch nicht zwangsläufig mit dem, was wir tun, sondern wir kommen aus der Onkologieforschung ja auch, aber in der Art der Profile, die wir brauchen und in der Art, wie wir auch wahrgenommen werden. Insofern sind wir, fühlt sich diese Reise ganz natürlich an und es ist ganz klar, dass wir das auch in der Art, wie wir uns als Arbeitgeber positionieren wollen, widerspiegeln müssen.
Ja, und was ich sagen muss, unter, ich sag mal, Experten, unter KennerInnen da draußen seid ihr tatsächlich auch stärker bekannt fürs Thema Onkologie. Also natürlich, das sind die historischen Bekanntheiten vorhanden, aber gerade was dort im Köpfen ist, ist das, wo ihr auch, was du auch gerade gesagt hast, und das ist ja schon mal etwas Positives. Was ich mir jetzt gerade gedacht habe, so eine Employer Brand hilft einem natürlich auf dem großen Weg, aber du hast ja auch trotzdem von einem operativen Druck berichtet, Stellen zu besetzen, und da ist ja mal so ein bisschen der Spagat zwischen, was mache ich in dem Großen und was mache ich eigentlich ganz konkret, ich sag's mal, mit einer Stellenanzeige, weil da lässt sich ja dieses Delta auch gut darstellen, nämlich wo stehen wir eigentlich in der Stelle und wo wollen wir hin, und da kann ich mir vorstellen, dass ihr auf das wo wollen wir hin auch auf die Reise geht. Also du nutzt ihr dort Richtung Personalmarketing bereits Aspekte, leitet ihr da was von ab oder geht's wirklich nur erstmal darum, operativ Stellen zu besetzen? Was ist da der Mittelweg, den ihr gewählt habt für euch?
Ja, also idealerweise wäre es natürlich so, dass du jede einzelne Stellenanzeige und jedes einzelne Kommunikationsasset anschauen kannst und sagen kannst, da steckt ganz klar die Positionierung drin und es wiederholt sich immer wieder die Botschaft, die wir senden wollen. Und ich denke, an den Punkt werden wir auch irgendwann kommen, dass wir diesem Anspruch gerecht werden, wie wir auch operative Recruiting-Assets, Stellenanzeigen und Vergleichbares aufbauen. Wir haben auch eine Bildsprache, wo wir jetzt schon sagen können, da versuchen wir sehr hohen Wiedererkennungswert und eine Einheitlichkeit zu haben. Ansonsten ist das ja aber natürlich auch ein, sag ich mal, operativeres, aber auch messbareres Thema, wo man jedes Asset auch betrachten kann unter dem Aspekt, wie performt es denn hinsichtlich relevanter Kennzahlen. Da gibt es ganz viele, die ich gar nicht so spannend finde, sondern ich will schon sehen, habe ich hinterher mehr und bessere Bewerber auf der Stelle, für die ich das gemacht habe. Wie viel Views und wie viel dazwischen drin passiert, das ist alles auch schön, aber letzten Endes kommt es bei dieser Art von Personalmarketing ja wirklich drauf an, kriege ich mehr und bessere Bewerber.
Da drängt sich mir die Folgefrage auf, wenn du jetzt das Thema Employer Branding, Employer Brand weiter fortgeschritten hast, was ist für dich denn das originäre Ziel, wenn man jetzt bedenkt, dass ihr jetzt so viele Bewerbungen bekommt, was eine bequeme Situation ist, was aber viel Selektionsarbeit bedeutet? Ich formuliere es mal so, einfach weil, wenn sich auf eine Stelle 500 Leute bewerben, aber es kann nur einer werden, dann müssen die, jede Bewerbung muss ja angefasst, angeguckt und auch verarbeitet werden. Es kann unter Umständen für die Gegenseite, also die Bewerbenden, auch lange dauern. Was ist das Ziel einer Employer Brand hier? Ist das Ziel eigentlich große Aufmerksamkeit oder ist es gezielte Aufmerksamkeit oder ist es irgendwie beides? Was ist gutes Employer Branding für dich in Anführungszeichen?
Das mag sich für uns Menschen mit Personalgewinnungshintergrund erstmal komisch anfühlen, aber für mich hat es erstmal auch ein ganz starkes nach innen gerichtetes Retention-Ziel. Wie erzählen wir denn den Leuten, die schon da sind, auch die Geschichte von BioNTech und warum es gut ist, hier zu sein und warum es gut ist, hier zu bleiben? Das ist ein Aspekt, der bei dem Projekt, an dem wir arbeiten, auch eine ganz, ganz große Rolle spielt. Ich will es nicht überbetonen, wie sichtbar und erfolgreich und attraktiv wir sind, aber das ist ja vor allem auch in Deutschland oder in Europa so. Wir haben schon eine andere Markenposition, wenn man jetzt in die USA schaut, wo unser Impfstoff eher durch unseren Partner Pfizer bekannt wurde als durch uns, wo wir härter kämpfen müssen. Und das, du hattest freundlicherweise gesagt, wir werden auch schon jetzt stark über Onkologie wahrgenommen. Ich glaube, gerade in den USA sind wir noch stärker in der Infectious Diseases Ecke und um da auch und wir haben da auch nicht die Alleinstellungsmerkmale, die wir auf dem deutschen Markt haben, sondern sind eher ein Biotech, wo es aber auch noch viele andere spannende und interessante Biotechs gibt, wo wir unsere Geschichte anders erzählen müssen. Und das gilt mit Sicherheit auch noch für andere Märkte auf der Welt, wo wir nicht denselben Grad von Visibilität haben, den wir jetzt in Deutschland haben. Und da hilft eine Arbeitgebermarke natürlich schon letzten Endes Media Spend sinnvoller einzusetzen, weil wenn ich auf jeder Anzeige eine andere Geschichte erzähle, bezahle ich dieselben Mediakosten, habe aber nicht dieselbe Wirkung, wie wenn ich eine konsistente Geschichte in jedem einzelnen Asset, und damit bin ich wieder bei dem Bild, wo wir vorhin waren, eigentlich willst du ja am Ende anhand von jedem einzelnen Media-Asset zeigen können, und so passt das in unsere Arbeitgebermarke und so erzählt es immer wieder dieselbe Geschichte, die wir erzählen wollen.
Ja, das ist ein schöner Aspekt, den du reinbringst, den man manchmal in seinem lokalen Denken irgendwie vernachlässigt. Weil, also gerade Recruiter sind ja sehr oft irgendwie für einen Markt zuständig, oder wenn sie besonders breit aufgestellt sind, dann vielleicht für mehrere Märkte. Aber das Thema Employer Brand oder die Bekanntheit der Employer Brand auf dem globalen Aspekt ist schon nochmal eine ganz andere, andere Problemstellung, in Anführungszeichen. Weil ist ja auch so, Unterschiede gibt in den einzelnen Ländern, die du als Marke ja auch irgendwie bespielen musst, ohne dich selber irgendwie auf dich selber untreu zu sein, in Anführungszeichen. Das macht's spannend, aber auch relevant. Wie stark nimmst du diese kulturellen Unterschiede wahr, wenn das Thema geht, eine Employer Brand zu schaffen?
Das ist natürlich eine Gratwanderung zwischen dem Anspruch einerseits, das, was wir hier machen, das soll ja was Strategisches sein, das soll langfristig sein und soll für die ganze Welt gelten, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch dem, und das kennen wir zu Genüge, wenn du etwas lange genug verdichtest und verallgemeinerst, dann hast du es irgendwann bis auf Bedeutungslosigkeit reduziert, und es wäre ja auch schade, wenn dann was ganz, ganz Austauschbares nur noch am Ende übrig bleibt. Und diese Gratwanderung, die gilt es jetzt in unserem Projekt auch zu meistern, damit am Ende da was rauskommt, was diesen Ansprüchen genügt. Und ansonsten, darüber hinaus gibt es ja auch immer den Impuls zu sagen, wir brauchen ganz viel eigene Team-Produkt-Bereichs-Marken oder so. Von der Idee komme ich immer weiter weg, selbst von der Idee zu sagen, eine Employer Brand muss sich stark abgrenzen von einer Unternehmensmarke oder von einer Produktmarke. Je älter ich werde, desto mehr gehe ich zu dem Glauben über, Wiederholung bringt den Punkt nach Hause, und dann hilft es auch, sich auf eine starke Unternehmensmarke aufzusatteln, anstatt versuchen, sich dagegen zu positionieren. Und dann hilft es, glaube ich, auch zu sagen, auch wenn wir sehr unterschiedliche Märkte und sehr unterschiedliche Zielgruppen bespielen, profitieren wir von Konsistenz und von Wiederholung mehr, als wenn wir versuchen, 55 verschiedene Einzel-Employer-Brands aufzubauen. Und das sind die Gedanken, die ich auch versuche, in unser Projekt reinzutragen.
Ich würde das gar nicht mal mit deinem Alter verbinden, Sören, aber ich glaube,
vielleicht ist es auch klüger werden, unabhängig vom
Alter. Ja, weil ich finde es ist ja schön und in dem Sinne auch bis zu einem gewissen Grad pragmatisch, die Bekanntheit von etwas zu nutzen und sich dort in den Windschatten stellen zu dürfen, weil man ja im Zweifel ganz viele Effekte sich spart. Das Schwierigste an der Marke ist ja überhaupt Bekanntheit zu schaffen. Bekanntheit zu schaffen ist grundsätzlich erstmal herausfordernd. Und wenn du die schon hast, ist es leichter, quasi im Hintergrund etwas spezifischer zu werden zu einem Teilaspekt, als sich komplett neu aufzustellen. Und ich glaube, das ist eine absolut richtige Herangehensweise.
Manchmal hat man ja aber auch den Impuls zu sagen, ich möchte jetzt auch mal kreativ werden und ich möchte meine eigenen Ideen hier reinbringen. Hier und da muss man den aber dann zum höheren Nutzen des Ergebnisses auch mal unterdrücken und sagen, jetzt nutzen wir eher was schon da ist und hängen uns da dran.
Ja, finde ich genau auch richtig. Und da so ein bisschen die Mitte zu finden zwischen pragmatischen Nutzen von dem, was da ist, und Kreativität ist, glaube ich, das, was den Job an für sich interessant macht, weil Employer Branding bewegt sich immer im Rahmen und diese ganz großen Aktionen, die super auffällig sind, da ist ja immer auch die Frage, sind die eigentlich noch in-brand oder out-of-brand? Nämlich, was weiß man dann? Kennt man dann die große Aktion oder was eigentlich wirklich dahinter steckt an Werten der Firma und entsprechend? Ja. Also von daher, den Spagat fährt man ja immer bis zu einem gewissen Grad. Wir hatten mal den Jo Dirks, zweimal hatten wir den sogar schon da, der versucht das zu Recht. Der für sich das Thema Selbstselektion ist ja ein eigenes Diagnostik Profi und sagt, das Thema Selbstselektion beginnt schon mit einer guten Employer Brand und dort gilt Everybody's Darling is Everybody's Step. Das ist genau das, was du meintest mit, wenn man sich aggregiert auf die eine Meinung, dann ist irgendwann alles nur noch gleich und wir haben alle die gleichen Werte global galaktisch betrachtet. Wie wichtig ist dir für das Thema Selbstselektion eure Employer Brand so zu gestalten, dass sie immer noch zur Selbstselektion führt? Und wie herausfordernd nimmst du das eigentlich wahr?
Ich glaube, dass eine gute Employer Brand automatisch immer auch einen Aspekt von Selbstselektion beinhaltet, wenn sie schon das rauskehrt, was das Unternehmen besonders macht und anders macht und anders als die Wettbewerber, gibt es ja auch, sage ich mal, dem Kandidaten was an die Hand zu sagen, passt das zu mir und passt das zu der Art, wie ich gute Arbeit verstehe und wie ich, welche Werte mir wichtig sind, oder sind andere Arbeitgeber dann vielleicht für mich richtiger und interessanter? Jetzt ist das oberste Ziel von einer Arbeitgebermarke natürlich nicht, Interessenten abzuschrecken, aber ich glaube, wenn das gut gemacht ist, dann ist es gibt es immer einem auch schon eine Idee, so ist dieses Unternehmen und passt das zu mir oder passt das nicht so stark zu mir. Das erfordert aber eben auch, dass es nicht, dass da nicht nur steht, Innovation ist wichtig und der Mensch steht im Vordergrund und Zukunft ist für alle da, sondern dass da auch eben ein bisschen Reibung und ein bisschen Abgrenzung da ist, dass man schnell versteht, okay, so sind die aber auch nicht.
Ja, das fühle ich irgendwie sehr, weil ich, wenn es mal so einem konkreten Beispiel ausmacht, dann merkt man auch ganz schnell, wie wichtig das ist, weil wenn man nun mal eine Kultur hat, die vor Ort ist und der Firmensitz ist in Kiel, ich nehme jetzt mal den nördlichsten Punkt, den ich kenne.
Meine Geburtsstadt.
Siehst du, wusste ich nicht.
Ich hoffe, du hast jetzt folgt was sehr Positives über Kiel, aber ich habe dich zumindest noch warnen können.
Nee, das folgt überall. Es geht eher darum, dass wenn man weiter im Süden ist und da eine Vorortpräsenz einfach da ist, dass man nicht davon ausgehen muss, dass man remote arbeiten kann. Das heißt, wenn das recht deutlich formuliert ist, dafür braucht man auch ein gewisses Grad an Mut und zu sagen, bei uns, wir haben eine On-Site-Kultur. Das ist nicht für alle super, aber wenn das nun mal so ist, dann sollte man das nach außen einfach auch ganz klar kommunizieren, weil natürlich verhindert man so Bewerbungen. Weil jemand sich aus Füssen nicht in Kiel bewerben wird, wenn er der Meinung ist, ich ziehe nicht um, weil es sehr wahrscheinlich nicht ins Lebenskonstrukt auch reinpasst. Es kann, aber dann ist die Entscheidung wiederum sehr bewusst. Und jemand aus Füssen ist klar, okay, ich muss dreimal die Woche vor Ort sein, was auch immer das bedeutet. Kann ja auch mehr oder weniger sein. Und das führt dazu, dass ja irgendwo beide Seiten sich weniger Arbeit machen, in Anführungszeichen. Ja, während ein Interessent oder eine Interessentin schon auch nachfragen könnte, wenn die Kultur dort deutlich ist, würde die Person, die dann gefragt wird, sagen, ja, danke für dein Interesse. Nee, wir sind eine On-Site-Company, das ist so. Dann kommt das für dich einfach nicht in Frage.
Das absolut. Es wäre ja schade, da die Zeit beider Parteien zu verschwenden, wenn man da unklar ist.
Ja, das hat einfach noch mehr solche Aspekte, wo man einfach auch einen gewissen Grad an Mut haben muss. Wie nimmst du die Bereitschaft für so viel Mut auch überhaupt wahr in diesem Prozess? Weil ich glaube, manchmal muss man eben Kompromisse machen, denke ich mal. Ist da häufig Verständnis zwischen den Parteien? Also ich denke mal, dein Ziel ist ja so spitz wie möglich vielleicht, ja? Und andere wollen aber so attraktiv wie möglich und das führt zu einer Diskrepanz, denke ich mal.
Nein, ich glaube, da renne ich schon offene Türen ein und da ist ich würde nicht sagen, ein Mut da provokant oder aggressiv aufzutreten. Das würde auch überhaupt nicht zu uns passen, aber schon das Verständnis, wir haben schon das Gefühl, dass wir was Besonderes sind und dass wir was Besonderes haben. Und es ist uns auch wichtig, dass sich das dann auch in unserer Kommunikation reflektiert und dass das nicht bis zur Austauschbarkeit reduziert wird. Damit rechne ich schon, dass wir da nicht viel Überzeugungsarbeit an der Front leisten müssen, dass da was ganz, ganz Gefälliges, was jedem gefällt, aber dadurch auch niemanden mehr anspricht, rauskommen muss.
Okay, das ist eine schöne Situation, und ich glaube, das spiegelt dann doch wieder lehrbuchartig das wieder, was man eigentlich machen soll, nämlich.
Lass uns da nochmal in einem halben Jahr oder Jahr drauf schauen, wenn wir ein Stück weiter sind. Aber im Moment wäre ich da optimistisch.
Oh, da drücke ich dir die Daumen und bin mir sicher, dass in einem halben Jahr es so rauskommt, wie du es dir wünschst. Oder bestmöglich da auch rauspurzelt. Jetzt bist du ja in dem Podcast Recruiting Basics. Und Stefan und ich, wir sind ja doch recht provokant, was das Thema Employer Branding angeht. Weil wir dazu sagen, Employer Branding ist Geldverschwendung, wenn die Basics nicht sitzen. Ja. Wie nimmst du, also jetzt vielleicht mal unabhängig von deiner aktuellen Rolle, einfach das Thema Employer Branding wahr? Es wird ja häufig mal in den Raum geschmissen, wenn es darum geht, mehr Bewerbungen zu generieren oder irgendwelche Probleme zu lösen. Wie wichtig sind dir, bevor man Employer Branding starten sollte, die Grundlagen im Recruiting, in der Talent Acquisition und die zu schaffen? Also würdest du das ohne starten? Also echte, ernst gemeinte Frage, weil es kann ja auch ohne gehen, aber wie stehst du dazu da?
Ja. So ein Podcast ist ja dann besonders spannend, wenn man völlig unterschiedlicher Meinung ist. Damit kann ich leider an dem Punkt hier nicht dienen, sondern ich bin ein großer Fan eurer Basics-Philosophie und sehe es ganz ähnlich. Wenn die Grundlagen nicht stimmen, dann kann man ganz, ganz viel Geld vorne dran verbrennen, ohne dass es einen Nutzen hat. Das ist ja wie Recruiting ohne Employer Branding ist wie, du angelst, aber hast keinen Wurm am Haken, aber Recruiting ohne dass die Basics stimmen ist wie, du hast einen Wurm am Haken, du hast eine tolle Angel, aber du hast gar keinen Eimer, mit dem du die Fische nach Hause tragen kannst, dann hast du auch nichts gewonnen. Heißen soll, idealerweise braucht es natürlich beides, aber gerade die Basics müssen stimmen, und die Basics verliert man, glaube ich, auch leicht aus den Augen, weil so viel tolle Technologien und künstliche Intelligenz und alles gibt und man sich mit Freude darauf stürzt, bevor man sich mit Dingen beschäftigt, die eher Grundlagenarbeit sind. Wie erlebt der Kandidat den Moment, wenn er bei uns am Empfang steht? Wie erlebt ein Kandidat ein Interview? Kommt bei dem Interview auch was raus, was einen diagnostischen Wert hat? Da sind wir noch gar nicht bei Technologien und bei Innovation, sondern ja, da sind wir bei Basics, wie das der Name schon sagt.
Und hast du da mal für dich irgendwie, ich meine, ich weiß ja, dass du eine Beratertätigkeit langjährig hinter dir hast und auch dieses Thema und unterschiedliche Themen da aber begleitet hast. Hast du für dich schon mal erlebt, wo Employer Branding geschrien wurde und auch gestartet wurde, aber tatsächlich gescheitert ist, weil man dann zwar sehr, sehr berühmt war, aber irgendwo vorne an der Kasse eine Person saß an einer kaputten Kasse, die nicht richtig abrechnet und deswegen die ganzen Bewerbungen gar nicht verarbeitet werden konnten.
Es gibt mit Sicherheit eine ganze Reihe von Beispielen, wo auch Bewerber zu Recht auf die Diskrepanz zwischen, das ist das, was das Unternehmen nach außen hin erzählt, und das ist das, was ich persönlich in dem Prozess erlebt habe. Da gibt es bestimmt eine ganze Reihe von Beispielen, anhand von denen man diese Geschichte erzählen kann.
Was tut denn da mehr weh? Die Brand dann wieder aufzuräumen, nachdem die Erfahrung so war, oder keine Brand zu haben?
Ich habe, glaube ich, das Glück, dass ich dieses Szenario bisher nur als hypothetisches Szenario erlebt habe. Die Frage kann dir vielleicht jemand besser beantworten, der schon ein oder zwei echte Recruiting-Employer-Branding-Fails durchlebt hat.
Ja, in dem Moment ein Shoutout zu jedem, der das hat, einfach mal melden. Ich glaube, darüber sollten wir auch mal sprechen.
Also ein richtig schöner Fuck-up wäre auch mal gut, ja.
Ja, nee, also wirklich, ich freue mich zu sehen, auf welcher klaren Reise du dich dort begibst aktuell. Du bist auch, ich denke, das ist super, super wertvoll auch zu lernen. Was bringt es eigentlich, das zu nutzen, was schon da ist? Wir versuchen in unseren Folgen ja immer auch ein bisschen an die Hand zu geben, was ist, wenn jemand an einer ähnlichen Situation steht? Mhm. Was ist, wenn jemand jetzt hört, hey, von der Geschäftsführung, von wem auch immer, wir brauchen jetzt unbedingt Employer Branding, weil was auch immer der Grund ist, zu wenig Bewerbung, wir sind nicht beliebt genug, unsere Arbeitgebermarke säuft ab auf Kununu und was nicht alles und jetzt wollen sie Employer Branding starten. Was würdest du jemanden, der an dem Punkt steht, an ersten Grundlagenschritten mitgeben und zu sagen, fang nicht damit an, sondern fang mit diesen leichten Sachen an, die bringen dich hin zum Erfolg.
Ich bin bisher einfach schon gut gefahren mit dieser klaren Trennung zwischen, es gibt Employer Branding, das ist langfristig, das ist eher Markenbildung und es gibt Personalmarketing oder Recruiting Marketing, das ist eher operativ, da geht es darum, ich habe offene Positionen, ich möchte Bewerber, die passen auf diese Stellen haben. Und ich glaube, aus jemandem, der nicht aus dem HR-Umfeld, von jemandem, der nicht aus dem HR-Umfeld stammt, werden diese Dinge gern vermischt. Da liegt aber eine Gefahr drin, dass man richtige Lösungen für falsche Probleme und umgekehrt anwendet. Und wenn man diese Klarheit früh in die Diskussion bringen kann, zu sagen, welches Problem möchten wir denn lösen und was ist die Lösung, die dazu passt, kann man die Diskussion gut steuern und kann auch dafür sorgen, dass man Zeit und Geld in die Dinge investiert, die dann auch zu dem Ziel führen, was man erreichen will und dass man Problemlösungen anwendet, die dann auch zum eigentlichen Problem passen.
Das finde ich einen total wertvollen Hinweis, Sören, weil genau das ist, glaube ich, häufig. Also erstmal die Klarstellung, wovon rede ich hier eigentlich, ist hochrelevant, immer rauszufinden, was ist denn tatsächlich die Herausforderung auf der Gegenseite, was wird als Herausforderung gespürt, was ist sie vielleicht auch tatsächlich und dann eben zu schauen, welche Maßnahmen dann auch darauf helfen. Und das ist eben in den seltensten Fällen, wenn es so aufgezeichnet ist, wie ich es jetzt dargestellt habe, ist es Employer Branding, sondern sehr wahrscheinlich geht es hier um Personal- oder Recruiting-Marketing, wie du es genannt hast, weil es eben das kurze Lauffeuer einfach löschen kann. Es kann trotzdem sinnvoll sein, aus dieser Energie heraus zu sagen, so und jetzt sollten wir auch am Thema Employer Branding arbeiten, weil uns ist in Personalmarketing gar nicht so richtig klar, was senden wir einfach raus, bis auf die Stellenanzeige. Vielleicht sollten wir dort an dem überbordenden Thema, was ist unsere EVP, wofür stehen wir, wo wollen wir hin, auch mitarbeiten. Aber, liebe verantwortliche Person, das ist ein Projekt A, das dauert mindestens 12 Monate, je nach Größe, vielleicht auch kürzer oder länger. Und B, der Effekt ist mittel- bis langfristiger. Kurzfristig werden wir hier keine großen Veränderungen wahrnehmen können, sondern wir müssen sie dann später etablieren in das, was wir tun. Aber vor allem ist das Employer Branding, so wie du es gesagt hast, nach innen gerichtet. Das hat mir sehr gut gefallen im Gespräch, weil so sehe ich das tatsächlich auch. Wenn alle, die da sind, sich damit wiedererkennen, dann fangen auch die an, positiv von diesen Kernbotschaften nach außen zu sprechen. Und dann hat das einen wundervollen Effekt, wo das Bild einfach stimmig ist. Ja.
Erfordert aber dann natürlich auch einen längeren Atem. Und wenn diese Differenzierung richtig verstanden ist, wird Employer Branding in diesem Sinne noch schwerer verkaufbar, weil es eben nicht ein akutes Problem löst, sondern eher das von in 2 Jahren oder in 3 Jahren. Und umso wichtiger ist es dann, dass man beim Operativen auch abliefert und dass man auf die Weise die Glaubwürdigkeit hat, dann auch sich zu positionieren für, wir möchten jetzt gern auch was machen, was eine etwas längere Reise ist und was einen längeren Atem erfordert und was auch durch verschiedene Phasen, durch die ein Unternehmen durchgeht, stabil sein soll. Da braucht es dann auch den operativen Erfolg. Guck, wir haben jetzt die Stellen besetzt, die offen waren. Lass uns jetzt mal drüber sprechen, wie wir sowas auch sehr langfristig angehen können.
Ja, klasse. Letzte Frage von meiner Seite, Sören, an dich. Wenn jetzt jemand mit dem Thema ganz frisch startet und irgendwie vielleicht, so wie wir alle mal beim Thema Employer Branding noch nicht ganz so viel Wissen hat, gibt es irgendeine Empfehlung, wo du sagst, hey, schau mal dahin, liest dir das Buch durch, liest dir den Blog, die, was auch immer dir einfällt, das Medium ist frei wählbar von deiner Seite und startet dort, dich über Employer Branding zu informieren, weil das bringt dir die Grundlagen ganz gut mit. Also, hast du da was, was du im Kopf hast?
Ich finde, der beste Weg, solche Dinge zu lernen, noch besser als tolle Bücher, noch besser als tolle Blogs, noch besser als der hervorragendste Podcast, noch besser als Veranstaltungen und Trainings, ist es, mit anderen Leuten zu sprechen, die sowas in einem anderen Unternehmen machen. Ob das Unternehmen sind, die ähnlich gelagert sind, wo man sich was abgucken kann, oder ob das Unternehmen sind, die ganz anders aufgestellt, wo man sagen kann, ah, so machen die das, das würde bei uns nicht funktionieren, aber ich kann folgende Erkenntnisse daraus ableiten. Ich bin ein ganz großer Fan von Networking über Unternehmensgrenzen hinweg und würde, unabhängig davon, ob man jetzt am Anfang mit dem Thema steht oder ob man da eine große Reife hat, jedem dazu raten, schau, dass du dich austauschst mit anderen in deiner Profession. So lernt man am meisten und so kann man am praktischen Beispiel lernen. Das wäre mein Ratschlag.
Den finde ich Gold wert. Tatsächlich hab ich persönlich darüber am allermeisten gelernt zu den Themen. Wir haben auch die Grundlagen geholfen, auch in der Schriftform, damit man weiß, wovon man spricht. Aber die so richtig miteinander kombinieren, kriegt man erst so richtig im Gespräch hin mit Leuten, die es tatsächlich auch tun. Ja, finde ich klasse. Sehr gut. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Sören. Das war ein super aufschlussreiches Gespräch, wann und wie man Employer Branding starten kann und sollte. Und wo du da aktuell stehst. Vielen Dank an dich an der Stelle, Sören. Stefan, auch an dich.
Danke euch, dass ich dabei sein durfte. Danke auch meinem tollen Team, was ich eben so beschrieben habe, als würde ich das machen, was ich tatsächlich zum geringsten Teil selbst tue, sondern wo ich mit ganz wunderbaren Menschen hier zusammenarbeite, in-house bei uns und mit unseren Partnern, denen gebührt vielmehr der Dank, dass ich dann jetzt hinterher hier sitzen kann und davon erzählen kann.
Sehr schöner Shoutout. Super, perfekt. Dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören heute und einen wundervollen Tag.
Ciao, ciao.